Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und der Flüchtlingssituation in Berlin. Viele ehrenamtliche Helfer in der Hauptstadt sind, was ihre Kräfte angeht, am Ende. Wir besuchen die Grüne Bundestagsfraktion und wollen wissen, wie das ist, wenn eine Friedenspartei heutzutage über Abrüstung entscheiden soll. Und wir sprechen mit einer Pflegekraft über die anstehende Impfpflicht. Guten Abend. Die Schlagzeilen zeigen es. Bielefeld, Zahl der Flüchtlinge steigt rasant. Oder Andrang von Flüchtlingen stellt Hamburg vor Probleme. Und auch in Berlin kommen täglich so viele Menschen aus den Kriegsgebieten an, dass es schwer wird, alle unterzubringen. Die Stadt ist im Krisenmodus. Innensenatorin Spranger sprach heute davon, dass jeden Abend 1000 Betten zur Verfügung gestellt werden müssten. Aber es gibt auch Kritik. Die städtische Organisation sei zu langsam, sagen ehrenamtliche Flüchtlingshelfende. Sie waren von Anfang an am Hauptbahnhof. Übrigens auch in anderen Städten, wie zum Beispiel Köln, waren die ehrenamtlichen Helfer sehr früh an Ort und Stelle, um die Geflüchteten zu empfangen. Und erst später wurden die Zelte der Stadt aufgestellt. Aber zurück nach Berlin. Hier sind es täglich Tausende, die aus Zügen steigen und etwas erleben, das mit Herzblut organisiert wurde, das aber auch denen, die spontan Tische aufstellen und Brötchen schmieren, vieles abverlangt. Luise Sammann war für das DLF-Magazin am Berliner Hauptbahnhof.
Eine Kinderbetreuung mit Basteltischen, ein Bettenlager für Erschöpfte, Lebensmittel, Erste Hilfe, Beratung. Nur wer sich selbst engagiert oder Hilfe braucht, kennt die kleine Welt, die freiwillige Helferinnen und Helfer in den vergangenen Tagen im Untergeschoss des Berliner Hauptbahnhofs aufgebaut haben. Von ein paar Biertischen voller Spenden am Anfang ist das provisorische Ankunftszentrum zu einer unverzichtbaren Struktur für die tausenden ukrainischen Menschen geworden, die jeden Tag in Berlin ankommen. Hier werden sie erst versorgt, bekommen Tickets für die Weiterfahrt oder Adressen für Unterkünfte in Berlin. Doch nach 10 Tagen Dauereinsatz sind viele der Helfenden inzwischen am Ende ihrer Kräfte.
Also Tag und Nacht kommen hier Frauen und Kinder an,
sagt Valerie um die 30, die in neongelber Weste im Gedränge steht. Gerade ist wieder ein Zug aus Polen angekommen. 500 orientierungslose Menschen mehr strömen ins Untergeschoss.
Es ist sehr ermüdend, es ist anstrengend, man hat sehr viel Verantwortung. Es ist auch psychologisch sehr schwierig, weil man hier auch mit sehr krassen Situationen konfrontiert wird.
Die Augen über Valeries Maske füllen sich mit Tränen. Tränen der Erschöpfung, sagt sie, aber immer öfter auch Tränen der Wut.
Wenn man hier jeden Tag als Freiwilliger steht, hat man schon so den Eindruck, dass wir eigentlich gerade komplett die staatlichen Strukturen ersetzen und die ganze Arbeit hier machen. Also wir machen das, weil wir sehen, also dass hier eigentlich so ein bisschen so eine humanitäre Katastrophe ist. Aber eigentlich wäre es halt nicht unsere Aufgabe. Also es wäre wirklich, wirklich wünschenswert, wenn langsam die staatlichen Stellen eigentlich die Arbeit uns abnehmen und übernehmen.
Ein Stockwerk höher sitzt Barbara Breuer von der Berliner Stadtmission und nickt zustimmend. Als Akteur mit vielen Jahren Erfahrung in der Betreuung von Ehrenamtlern betrachtet die Stadtmission den Zustand der Freiwilligen am Bahnhof zunehmend mit Sorge.
Ehrenamtliche müssen begleitet und betreut werden. Muss ihnen jemand zur Seite stehen, wenn sie Fragen haben, wenn sie Probleme haben, wenn Konflikte auftauchen. Das ist natürlich bei so selbstinitiierten Sachen nicht der Fall. Und das ist dann eben die Schwierigkeit, die hier auftritt, dass eben wirklich Leute auch an ihre Grenzen geraten.
Auch um das zu verhindern, hat der Berliner Senat nun direkt vor dem Bahnhofsgebäude ein weißes Zelt für etwa 1000 Menschen aufgestellt. Ukrainerinnen, die heute in Berlin ankommen, werden nicht mehr zuerst ins Untergeschoss, sondern hierher in die sogenannte Welcoming Hall gelotst. Die Stadtmission wird das Zelt für den Senat betreiben. Ein wichtiger Schritt, um die erschöpften Freiwilligen zu entlasten, aber auch um die Geflüchteten besser zu schützen. Polizistinnen am Bahnhof bestätigen, die Unsicherheit der vielen alleinreisenden ukrainischen Frauen wurde in den letzten Tagen mehrfach von Männern ausgenutzt, die sie scheinbar hilfsbereit ansprachen.
Die ziehen sich einfach eine gelbe Weste über, ja, und sagen, ich bin Helfer und ach, du brauchst ein Zimmer, ich habe ein Zimmer. Ja.
Berichtet Jörg Richter, der in Kooperation mit dem Senat eine Unterkunftsbörse betreibt, die ab heute ebenfalls im weißen Zelt vor dem Hauptbahnhof untergebracht ist.
Wir hatten gestern zum Beispiel jemanden, der uns aufgefallen ist, wurde überprüft, hat einen Platzverweis bekommen und es wurde zu Hause geklingelt, um zu gucken, was da sich womöglich schon abgespielt hat.
In der nun eingerichteten Welcome Hall werden private Anbieter von Wohnraum überprüft und registriert. Unterbinden will man das private Engagement der Berlinerinnen und Berliner dabei auf keinen Fall. Denn längst ist klar, allein sind die Berliner Behörden der großen Zahl an Menschen, die täglich in der Hauptstadt ankommen, nicht gewachsen. 13.000 sollen es aktuell pro Tag im Schnitt sein, Tendenz steigend.
Da sich ja auch niemand melden muss, ist die Zahl derer im Moment, die genau hier ist, schwer zu bestimmen. Aber es ist sicherlich so, dass die staatlichen Strukturen der Unterbringung hier in Berlin an ihre Grenzen stoßen.
So Monika Hebbinghaus vom Berliner Landesamt für Flüchtlinge. Über 8.000 Menschen hat ihre Behörde in den letzten Tagen in landeseigenen Unterkünften einquartiert. Auf Hochtouren werden ständig weitere Unterbringungsmöglichkeiten akquiriert. 1.100 Hostelplätze wurden angemietet, dazu 600 Plätze in Kircheneinrichtungen. Gespräche mit Jugendherbergsbetreibern laufen. Vor allem aber soll im stillgelegten Flughafen Tegel ab dem Wochenende ein zweites Ankunftszentrum unter Leitung des Deutschen Roten Kreuzes entstehen. Mit Erstunterbringungsmöglichkeiten für bis zu 3.000 Menschen. Doch während immer weitere Flüchtlinge ankommen, wirken all diese Anstrengungen wie ein Wettlauf, den Berlin nur verlieren kann. Zu spüren bekommen das schon jetzt die schwächsten Bewohner des Landes. 250 überwiegend syrische und afghanische Geflüchtete mussten vergangene Woche eine vom Landesamt für Flüchtlinge betriebene Gemeinschaftsunterkunft in Reinickendorf räumen.
They told us that we were welcome to newcomers and you should leave and you are shifted.
Sie haben uns plötzlich gesagt, ihr werdet verlegt, weil wir Platz für Neuankömmlinge schaffen müssen, erzählt Saddam, einer der afghanischen Bewohner der Unterkunft.
And they shifted us to a different places.
Innerhalb von 24 Stunden wurden er und die anderen auf andere Unterkünfte in Berlin verteilt. Saddam wurde dabei von seinen minderjährigen Brüdern getrennt. Monika Hebbinghaus vom Landesamt für Flüchtlinge erklärt die Situation mit der Nähe der betroffenen Unterkunft zum Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete.
Und wenn die in der Nacht kommen und nicht direkt weitergeleitet werden, dann müssen sie kurzzeitig untergebracht werden können. Deswegen mussten wir an dem Standort weitere Plätze schaffen.
Nora Bretzka vom Flüchtlingsrat Berlin hat Verständnis für die schwierige Situation, in der sich die Stadt aktuell befindet. Dennoch kritisiert sie das Vorgehen der Behörden scharf.
Es ist eben eine absolut krasse Retraumatisierung für die Leute, wenn sie innerhalb von 24 Stunden ihre Sachen packen müssen, irgendwo anders hin müssen, die Kinder aus dem sozialen Umfeld nehmen müssen, die Schule wechseln müssen beziehungsweise im neuen Bezirk vielleicht erstmal gar keinen Schulplatz bekommen.
Seit Jahren weise der Flüchtlingsrat darauf hin, dass Berlin mehr Wohnraum für geflüchtete Menschen erschließen müsse, so Nora Bretzka. In Krisenzeiten wie diesen fielen dem Land die eigenen Versäumnisse nun auf die Füße. Und so kann auch das neue, strahlend weiße Willkommenszelt am Hauptbahnhof nicht über den Ausnahmezustand hinwegtäuschen, in dem sich die ohnehin von Corona gebeutelten Berliner Behörden aktuell befinden. Gestern Abend verkündete die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey die Einrichtung eines Krisenstabs. Die Unterbringung von Geflüchteten habe für sämtliche Senatsverwaltungen Priorität. Klar ist aber, allein wird die Hauptstadt die Situation nicht mehr lange bewältigen können.
Nach wie vor ist es so, dass Berlin am allerstärksten betroffen ist und dass auch die meisten Menschen tatsächlich hier bleiben wollen. Das heißt, diese Herausforderung wird die nächsten Tage eher mehr als weniger. Deshalb brauchen wir die Unterstützung vom Bund und wir werden auch die Unterstützung der Bundeswehr jetzt im Wege eines Amtshilfeersuchens erbitten und eben weiter daran arbeiten, zusätzliche Plätze zu schaffen.
Luise Sammann über die Flüchtlingshilfe in Berlin und in vielen Städten wird bereits den ehrenamtlichen Helfern großen Dank ausgesprochen. Das noch Zeiten, als ein Joschka Fischer sagte, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir Grüne unter Polizeischutz einen Parteitag abhalten müssen. Das war 1999 und die Wogen schlugen hoch bei den Grünen. Sonderparteitag zum Kosovo-Krieg. Die Grünen hatten Karriere in Deutschland gemacht und hohe Ämter bekleidet. Joschka Fischer war Außenminister. Gudula Geuter wird gleich daran erinnern. Warum? Weil es in diesen Tagen nun wieder um Krieg geht und um die Frage, wie sich Deutschland aufrüsten soll. So zerstritten wie Ende der 90er Jahre sind die Grünen im Bundestag beileibe nicht. Woran liegt das? Sind Waffen sozusagen hoffähig geworden in der alten Friedenspartei? Die Kollegin war dabei, als Bundeskanzler Olaf Scholz seine Regierungserklärung zu einer neuen Bundeswehr abgegeben hat. Und sie hat mit Grünen aus der Regierungskoalition darüber gesprochen.
Es ist der Moment, der Weichen stellt. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte in der sonntäglichen Sondersitzung des Bundestages am 27. Februar 2022 nicht einfach mehr Geld für die Bundeswehr und ein Sondervermögen an. Er wird konkreter.
Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen.
Es sind Abgeordnete der CDU-CSU, die Bravo rufen, die jubelnd aufspringen. In der Grünen-Fraktion wird geklatscht, als es um eine gute Ausstattung der Bundeswehr geht. Anders beim konkreten Betrag. Mancher wendet sich fragend um, eine schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Ich denke, überrascht trifft es schon.
Ich hatte ein sehr ungutes Gefühl, ehrlich gesagt, weil es eine riesige Summe ist für Aufrüstung und ich aus einer Perspektive komme, in der ich für Abrüstung kämpfe, anstatt für Aufrüstung.
Die Grünen haben viele Wurzeln. Eine sehr starke war die Friedensbewegung. Kaum einer in der Fraktion aber ist alt genug, um Anfang der 80er Jahre Bettlaken mit Friedenstauben bemalt zu haben. Jeder und jede zweite Abgeordnete ist neu im Parlament. 1999, als der damalige Außenminister Joschka Fischer wegen des Eintritts Deutschlands in den Kosovo-Krieg mit einem Farbbeutel beworfen wurde, hat diese Generation nicht mehr präsent.
Für mich ist das ein Rede und Ereignis, was ich im Nachhinein auf YouTube angeschaut habe und was mir selbstverständlich präsent ist. Aber für mich fällt es schon in die Kategorie von grüner Geschichte.
Sagt Merle Spellerberg, 25 Jahre alt, Mitglied im Außen- und im Verteidigungsausschuss. Und trotzdem ist die Zäsur von damals nicht einfach nur Geschichte für die Jüngeren. Nicht für Sarah Nanni, die mit 35 Jahren und frisch im Bundestag Sprecherin ihrer Partei im Verteidigungsausschuss ist. Sie beschäftigt sich seit 10 Jahren mit grüner Sicherheitspolitik, sagt sie.
Als ich gekommen bin, haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, welche Lehren wir aus Kosovo für uns als Grüne ziehen. Weil die große Frage, die darüber steht, ist ja, was sind die Grenzen der Gewaltlosigkeit? Und wie geht man damit um, wenn man an diese Grenze gestoßen ist? Das sind ethische Fragen, aber auch politisch konkrete Fragen. Und mein Eindruck ist, dass die Grünen diese Debatte stellvertretend für die Gesellschaft auch für sich geführt haben.
Viele wandten sich damals entsetzt von dieser Friedenspartei ab. Aber, so beschreibt es Nanni, die nicht dabei war, auch die damalige Friedensbewegung selbst habe mit sich gerungen.
Da gab es eine Entwicklung, wo eben ein Teil gesagt hat, wir nehmen diese ethische Herausforderung, darüber nachzudenken, an und versuchen eben Friedenswunsch und gewaltvolle Realität übereinander zu bringen. Und deswegen ist es für mich jetzt gerade kein Bruch, sondern es ist eigentlich eine Situation, in der die gesamte Gesellschaft für sich ein Stück nacharbeitet oder nachempfindet, was wir uns als Grüne spätestens mit Kosovo schon an Debatte auch aufgebürgt haben.
Jürgen Trittin war damals dabei. Er erinnert daran, dass auch die damalige selbst erklärte Friedenspartei nicht nur aus der Friedensbewegung bestand.
Wenn Sie mal genau zurückdenken, haben Sie in den 80er Jahren parallel zu den Demonstrationen gegen eine nukleare Hochrüstung Sammlungen gehabt, Waffen für El Salvador. Das heißt, es ging damals nicht um eine pazifistische Partei, sondern um eine nuklear-pazifistische Partei. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die heutige Situation anschaue, so ist die Notwendigkeit nuklearer Abrüstung doch geradezu unübersehbar.
Deutlicher als Merle Spellerberg, die sehr vorsichtig gesagt überrascht war vom Betrag 100 Milliarden, deutlicher als Deborah Düring, auch sie eine der jungen Sicherheits- und Friedenspolitikerinnen, die damit immer noch ein ungutes Bauchgefühl hat, stellt er sich denn doch hinter die Regierungserklärung.
Ich fand die Präsentation so nicht abgestimmt und war etwas überrascht, weil ich bin aus meiner Regierungszeit gewohnt, dass Regierungserklärungen zwischen den Koalitionspartnern, ich hatte fast gesagt, bis auf Semikolon abgestimmt sind. dass man das in dieser Zeit vielleicht nicht machen konnte und dass auf der anderen Seite Deutschland ein Signal setzen musste der Verlässlichkeit, war sozusagen da und das hat er halt so gelöst.
Und auch das ist keine Generationenfrage. Auch die Obfrau im Verteidigungsausschuss, Sarah Nanni, kritisiert Olaf Scholz für den Stil des Umgangs in der Koalition, aber nicht unbedingt für den Inhalt.
Es gab schon großes Erstaunen insgesamt in der Fraktion. Der ganze Tag stand ja unter dem Eindruck dieser schrecklichen Bilder auch aus der Ukraine. Wir haben als Bundestag das erste Mal an einem Sonntag uns zusammengefunden. Und dass dann der Kanzler diese Rede nutzt, um diesen Aufschlag zu machen, fanden einige, glaube ich, nicht so ganz glücklich. Und da würde ich mich auch selber dazu zählen.
Was also bedeutet Friedenspolitik für diese junge Generation?
Ich glaube, das lässt sich anhand dieser 100 Milliarden eigentlich sehr exemplarisch zeigen. Es gibt nicht nur das eine Sicherheitsverständnis, sondern Sicherheit bedeutet eben viel mehr als militärische Sicherheit und viel mehr als Aufrüstung.
Sagt Deborah Düring. Merle Spellerberg führt aus.
Für mich bedeutet Friedenspolitik, dass es am Ende um menschliche Sicherheit geht und nicht um die Sicherheit von einzelnen Staaten, die am Ende gegeneinander stehen. Dass es darum geht, dass es am Ende den einzelnen Menschen gut geht. Also dass wir diesen Sicherheitsbegriff im Rahmen von feministischer Außenpolitik eben umdenken. Dass wir unser politisches Handeln daran ausrichten, dass besonders Frauen und andere marginalisierte Menschen eben langfristig und nachhaltig sicher leben und in Stabilität leben.
Konkret kann das heute zum Beispiel heißen, darauf legt Deborah Düring besonders Wert, dass jetzt nach vorn geschaut wird auf die Konflikte, die durch den Ukraine-Krieg entstehen können.
Dieser Krieg kann im schlimmsten Fall eine Kettenreaktion auslösen und zur Destabilisierung extrem vieler anderer Regionen führen. Und genau deswegen ist es so extremst relevant, dass wir eben jetzt nicht nur uns den Konflikt in der Ukraine angucken oder den Krieg in der Ukraine, sondern eben auch darauf achten, wie schaffen wir es beispielsweise, die Nahrungsmittelsicherheit in Libyen, im Jemen, in Ägypten und in ganz vielen anderen Ländern sicherzustellen?
In solchen Fragen sind sich die drei jungen Frauen einig. Jürgen Trittin weist darauf hin, dass diese Generation nicht mehr vom Kalten Krieg geprägt ist. Mit den Inhalten aber ist er einverstanden. Und alle vier sind sich einig bei den konkreten Folgen ihres jeweiligen weiteren Friedensbegriffs für die Staatsausgaben. Sarah Nanni formuliert es persönlich.
Ich ringe nicht mit mir selber, sondern ich ringe vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen, aber auch ein bisschen mit der Regierung natürlich darum, wie jetzt dieser Kurs genau aussehen kann und wie wir es schaffen, Sicherheit in seiner kompletten Breite auch wirklich ernst zu nehmen.
Gudula Geuter über die Grünen im Bundestag, die Bundeswehr, Rüstung und die Sicherheit. Ein Angriffskrieg ist ein Verbrechen. Punkt. Das ist nicht erst heute so. Das steht zum Beispiel bereits im Genfer Friedensprotokoll von 1924. Das steht so auch in unserem Grundgesetz. Und daher gibt es für den Überfall Russlands auf die Ukraine keine Entschuldigung. Weder hier noch in der Europäischen Union. Auch die meisten Staaten weltweit erkennen das so an. Angriffskrieg ist ein Verbrechen. In Ostdeutschland fällt es dennoch manchem Politiker schwer, die Beziehung zu Russland nach den Bomben auf die Ukraine neu zu bewerten. Was steckt dahinter? Hat Alexander Moritz gefragt und Antworten bekommen.
Russland ist ein natürlicher Partner, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bei seinem letzten Besuch in Moskau. Zweimal hatte Kretschmer persönliche Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, zuletzt vor knapp einem Jahr. Nun hat der russische Angriffskrieg auch in Sachsen das Vertrauen in Putin erschüttert.
Wir haben uns in diesem Menschen getäuscht.
Doch Kretschmer wirbt weiterhin für das, was er ein vernünftiges Verhältnis zu Russland nennt. Insbesondere ist er dagegen, Rohstofflieferungen zu boykottieren. Zu groß ist die Abhängigkeit von russischem Gas. Und Deutschland habe eine historische Verantwortung, Brücken zu bauen, insbesondere die Ostdeutschen.
Wir fühlen eine Nähe zu einer Kultur, auch einem gemeinsamen Erleben der Geschichte. Wenn man jetzt erlebt, wie es in Russland Demonstrationen gibt, dann merkt man ja, es sind nicht alle so wie die Administration.
Ja, das ist natürlich richtig, nur wenn man das in der gegenwärtigen Situation immer sagt, dann klingt es irgendwie fehl am Platze.
Analysiert Hans Vorländer, Politikprofessor an der TU Dresden.
Weil es deutlich gemacht werden muss, man kann ein und muss ein vernünftiges Verhältnis zu Russland und den Russen haben, aber man kann dieses Verhältnis jetzt nicht mehr zu Putin haben.
Doch Kretschmer scheut sich, Putins Verantwortung für den Krieg klar zu benennen. Mit seinen ambivalenten Aussagen zum russischen Angriff ist Kretschmer nicht allein in der ostdeutschen Politik.
Mit Ausnahme vielleicht von Platzek, der sehr deutlich gemacht hat, dass er sich da grundlegend getäuscht hat in Putin.
Der SPD-Politiker ist wenige Tage nach Kriegsbeginn als Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Russischen Forums zurückgetreten.
Eine so klare Aussage haben wir weder von Frau Schwesig noch von Herrn Kretschmer gehört.
Dahinter könnte das Kalkül stehen, russlandfreundliche Wählerschichten nicht vor den Kopf zu stoßen. Im Sommer stehen in Sachsen Landratswahlen an, in 2 Jahren die Landtagswahl. Bei einer Online-Befragung des MDR gab 1/4 der Teilnehmenden die Hauptschuld für den Krieg den USA. Noch immer gäbe es im Osten Deutschlands eine unkritische Russophilie, sagt der Osteuropa-Historiker Stefan Tröbst von der Universität Leipzig. Er sieht in der Russlandromantik, vor allem der Älteren, ein Fortwirken der sowjetischen Propaganda von einer Völkerfreundschaft zwischen Russland und der DDR.
Die gab es in keiner Weise. Also es gab ja auch keinen, in Anführungszeichen, normalen zivilen Kontakt zwischen der Besatzungsmacht und der Bevölkerung. Auch das Verhältnis der Spitzen von Staat und Partei zur sowjetischen Besatzungsmacht, wie man heute aufgrund der Archive weiß, war in aller Regel hochgradig angespannt.
Politikwissenschaftler Vorländer sieht auch eine innenpolitische Erklärung für die ostdeutsche Zurückhaltung gegenüber Russland.
Der Punkt, dass man Recht haben möchte, dass man glaubt, Russland und die Russen besser zu verstehen, als das westdeutsche Politikerinnen und Politiker zu tun vermögen. Es geht also darum, quasi ein Deutungsmonopol für den Osten zu reklamieren, um damit auch in eine besondere Sprecherposition hineinzukommen. Ein Deutungsvorsprung, den man in der Vergangenheit für sich reklamiert hat, den man jetzt so schnell nicht aufgeben kann.
Dazu komme ein gewisser Anti-Amerikanismus, der im Osten weiter verbreitet sei als im Westen. Die Ansicht, der Westen habe Russland durch die Aufnahme von zentraleuropäischen Staaten in die NATO und die EU provoziert, teilen hier viele. Auch der thüringische Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Anfang Dezember 2020 sagte er bei einem Empfang der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag mit Bezug auf die russische Annexion der Krim:
Das Verhalten der NATO in dieser Zeit, schwere Kränkungen auch gegenüber Russlands. Und noch einmal, das entschuldigt nicht einen völkerrechtswidrigen Akt, aber es gehört zur Wahrheit dazu, dass hier nicht die Guten auf der westlichen Seite sind und auf der anderen Seite die Schlechten, sondern es führt immer irgendwo zu einer Eskalation, die am Ende dann sich Bahn bricht.
Heute sagt Tiefensee, der Kriegsausbruch habe ihn erschüttert. Sanktionen gegen Russland seien nun die einzige Antwort, die zur Verfügung steht. Der Angriff Putins war ein Schock, besonders für die, die sich mit Russland verbunden fühlen. Auch der sächsische Ministerpräsident verurteilt den Angriff und befürwortet eine Aufrüstung der Bundeswehr.
Wenn wir stark sind, ökonomisch, sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch, dann reden wir auf Augenhöhe.
Auch die politischen Parteien tragen die Sanktionen mit. Ausnahme ist die AfD, bisher als russlandfreundlich bekannt. Parteiintern gibt es zurzeit heftige Auseinandersetzungen um den weiteren Kurs. In den ostdeutschen AfD-Verbänden sind einige ganz auf Linie Putins.
Putin verteidigt russische Interessen und das ist sein gutes Recht.
Ereifert sich Hans-Thomas Tilschneider, stellvertretender Vorsitzender der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt, auf einer Demonstration in Querfurt. Auch innerhalb der Linken hat die russische Aggression eine Bruchlinie aufgezeigt. Das zeigt sich bei einer Demonstration am vergangenen Freitag in Leipzig. Aufgerufen hatten verschiedene linke Initiativen. Einer der ersten Redner gab der NATO eine Mitschuld am russischen Angriff.
Wir kennen die Schrecken, die jetzt gerade in der Ukraine herrschen. Doch es wäre genauso falsch, Russland als den einzigen Aggressor und Verbrecher in der Region darzustellen. Schon seit den 90ern bewegt sich die NATO aggressiv auf die russische Grenze zu. So kämpfen die imperialistischen Großmächte um Einfluss. Wir sind hier als Arbeiterinnenklasse und Jugend, um unsere internationale Solidarität mit unseren Brüdern und Schwestern in der Ukraine und in Russland zu bekunden.
Eine ähnliche Position hatte zuvor auch der Leipziger linken Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann eingenommen. In einem offenen Brief gemeinsam mit Sarah Wagenknecht. Heftige parteiinterne Kritik daran gab es nicht nur von Gregor Gysi.
In dem offenen Brief ist jetzt sozusagen nochmal so dieser alte Blick sozusagen NATO schlecht und darum Krieg durch Putin ausgepackt worden. Und ich finde, so ein Statement ist vollkommen unangebracht in dieser Zeit und angesichts dieses Angriffskriegs, den Putin gestartet hat.
Schimpft die Leipziger linken Landtagsabgeordnete Juliane Nagel. Sie sieht ihre Partei in einem Lernprozess.
Man muss eigentlich die progressive Opposition in Russland unterstützen und die Friedensbewegung in Russland, aber nicht Putin und seine Getreuen. Ich denke, das haben einige in der Linkspartei noch nicht verstanden, aber ich hoffe, dass dieser Prozess jetzt da auch zur Reinigung und zur Klärung führt. Ich habe auch viele Genossen aus meiner eigenen Partei getroffen, die jetzt sozusagen diese Kehrtwende machen und sagen, wir haben falsch gedacht, wir waren zu unkritisch.
Der russische Angriff war ein Realitätsschock für die deutsche Außenpolitik. In Ostdeutschland dürften ihn manche auch als tiefe persönliche Enttäuschung verstehen.
Alexander Moritz über ostdeutsche Politiker und ihr Blick auf Russland. Wenn ich Ihnen die Stichwörter Batteriefabrik, Wasserschutzgebiet, Protest sage, dann werden Sie wahrscheinlich sofort an Brandenburg denken und an den Streit um die Auto- und Batteriefabrik Tesla. Sie ist mittlerweile vom Land genehmigt worden. Allerdings, das Thema Wasser bleibt eines, das wird uns noch weiter beschäftigen. Aber ich hatte bei den Stichwörtern gar nicht Tesla im Sinn, sondern das Unternehmen Esvolt im Saarland. Ganz ähnlicher Fall. Esvolt stellt E-Auto-Batterien her. Der ausgewiesene Standort für eine neue Fabrik liegt in einem Trinkwasserschutzgebiet. Die Politik freut sich über 2000 neue Arbeitsplätze, die geschaffen werden sollen. Und die Große Koalition im Saarland dachte auch, das Thema stimmgewinnbringend im derzeitigen Landtagswahlkampf auskosten zu können. Aber auch hier, wie in Brandenburg, wächst der Protest. Immer Dienstag, seit mehr als 30 Wochen, wird demonstriert. Anke Schäfer war dabei.
Willkommen hier auf der Demo.
100 Menschen stehen vor dem Rathaus in Überherrn. Es ist Dienstagabend. Sie demonstrieren gegen den Bau einer Batteriefabrik auf dem sogenannten Linzler Feld. Das liegt in der Gemeinde Überherrn, 30 Kilometer westlich von Saarbrücken, an der französischen Grenze. Sie wollen für eine Batteriefabrik nicht weitere naturnahe Landschaft opfern, sagt Siegfried Theobald, einer der Sprecher der Bürgerinitiative Freunde des Linzler Feldes.
Wir können die Welt nicht retten, aber das Linzler Feld werden wir retten.
Siegfried Theobald wohnt in der sogenannten Wohnstadt in Überherrn, ein Ortsteil voller neuer Häuser, in dem es sich die Menschen sichtbar schön gemacht haben. Klar, so sagen politische Beobachter aus Saarbrücken, dass er und die anderen Anwohner gegen diese wirtschaftlich willkommene Neuansiedlung sind. Sie wollen natürlich nicht, dass ihre unmittelbare Nachbarschaft verschandelt wird. Siegfried Theobald kennt diese Kritik, aber er sagt:
Aber hier geht es um sehr viel mehr. Hier geht es auch um Einflüsse, welche die Leute betreffen, die nicht hier vor Ort wohnen.
Insbesondere, sagt Theobald, gehe es um all die Gemeinden, die ihr Trinkwasser von hier beziehen.
Das sind große Teile im Saarland, das sind Gemeinden 10 Kilometer weg von hier, die jeden Tropfen Trinkwasser von hier beziehen, weil es eben dort kein Trinkwasser mehr gibt aufgrund des Bergbaus.
Von 4,6 Millionen Kubikmeter Wasser sei erst die Rede gewesen, sagt Siegfried Theobald, die die Gigafactory der Firma Esvolt für ihre Batterieproduktion brauche. Das wären dann ca. 10.000 Schwimmbadfüllungen im Jahr gewesen. Doch diese Menge sei im März vergangenen Jahres um 78% reduziert worden. Frage also an Maxim Hansch-Kramskoy, Saarländer und Manager bei Esvolt. Wie viel Grundwasser wird für die Produktion der Batterien gebraucht?
Wir in unserer Gigafactory haben einen aktuell antizipierten Verbrauch von ungefähr 1 Million Kubikmeter Wasser pro Jahr.
Dieser Verbrauch ist von der Gemeinde Überherrn, die die Ansiedlung von Eswold begrüßt, genehmigt worden. Ist das zur Verfügung stehende Grundwasser womöglich der Grund dafür, warum sich die Eswold-Gigafabrik überhaupt hier auf dem Linzlerfeld ansiedeln will? Maxim Hansch-Kramskoy.
Nee, das ist in der Tat nicht so. Also das Thema Wasser ist eine Komponente. Die Verfügbarkeit von Wasser, wie auch Elektrizität zum Beispiel oder Fläche, das sind alles Komponenten, die in diesem Zusammenhang mit in die Entscheidung eingeflossen sind.
Nicht die Firma Eswold hat sich ja diese Fläche ausgesucht, sondern als man eine Fläche suchte europaweit, hat sich das Saarland mit diesem Angebot beworben.
Man hat uns das Linzler Feld angeboten als die einzige im Saarland verfügbare Fläche entlang der Parameter, die wir definiert haben.
Das Linzler Feld gehört der im Saarland berühmten Unternehmerfamilie von Boch. Michael Grittmann vom BUND Saar findet es erstaunlich, dass die es an den chinesischen Investor für die Batteriefabrik verkaufen will, obwohl sie einen Hotel- und Reiterhof, den Linzlerhof, in unmittelbarer Nähe betreibt. Grittmann hat eine Landkarte zum Gespräch mitgebracht, die genau zeigt, wo der geplante Standort liegt.
Und wenn man sich mal die Karte anschaut von diesen ganzen Grundwasseraufschlüssen, also die Bohrungen und Grundwasserbrunnen rundherum, da ist dieses Linzlerfeld umgeben von solchen Grundwasseraufschlüssen. Und es ist geradezu unverantwortlich, dort eine Batteriefabrik reinzusetzen, die ja durch ihre Versiegelung noch dazu führen wird, dass eine große Menge Grundwasser gar nicht mehr gebildet werden kann an dieser Stelle. Und nicht auszudenken ist, wenn es mal zu Störfällen kommt, wenn es da zu einem Brand kommt und es gelangt dort etwas ins Grundwasser oder in die nahegelegenen Fließgewässer. Das ist eine Katastrophe.
Das Feld liegt nicht nur im Trinkwasserschutzgebiet, es grenzt auch direkt an den Warntwald an, ein großes Naturschutzgebiet.
Ja, das ist ein Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet, also das unterliegt europäischem Recht. Eigentlich schließt jedes Naturschutzgebiet es aus, dass man direkt nebendran ein Industriegebiet ohne Puffer direkt nebendran setzt. Das ist ein Fehler, ein Planungsfehler.
Die Wirtschaftsministerin im Saarland, Anke Rehlinger von der SPD, die nach der Wahl am 27. März gerne Ministerpräsidentin werden will, sieht das ganz anders.
Wir haben eine große Chance, mit der Batteriezellfabrikation im Saarland eine Zukunftstechnologie hierher zu bekommen, eine, die händeringend in ganz Europa und in Deutschland gesucht wird. Dafür braucht es eben auch Platz. Mit dem Linzler Feld in Überherrn haben wir die Möglichkeit, die räumlichen Ansprüche mit zu erfüllen.
Dass es sich hier um ein Trinkwasserschutzgebiet handelt, ist für Anke Rehlinger kein Problem.
Wasserschutzgebiete gibt es ganz viele im Saarland. Das heißt nicht, dass man dort nichts machen kann, sondern dass man dort natürlich auch bestimmte Auflagen hat. Und wenn man sich an die hält, kann man sehr wohl dort unter anderem eben auch Flächen ausweisen, die dann einer entsprechenden Nutzung zugeführt werden. Genau dieser Prozess findet eben jetzt auch statt im Sinne des Bauplanungsrechts, des Bauordnungsrechts. Es werden alle notwendigen Gutachten dafür erstellt werden und am Ende steht eben auch eine Entscheidung, die letzten Endes ja auch gerichtsfest sein muss. Insofern haben alle ein großes Interesse daran, das Unternehmen, die Landesregierung, aber auch die kommunalen Entscheidungsträger, dass das allesamt ordnungsgemäß abgewickelt wird und genau in diesem Sinne wird auch verfahren.
Der BUND glaubt nicht daran, dass die Entscheidung am Ende gerichtsfest sein wird und kündigt jetzt schon an, gegen die geplante Ansiedlung zu klagen. Bürgerinitiativen und Umweltverbände schlagen einen anderen Standort im Saarland vor, das Kraftwerksareal Ensdorf in der Nähe von Saarlouis, eine Industriebrache, für die schon lange eine Nachnutzung gesucht wird. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger aber winkt ab. Sie hat das prüfen lassen. Der Standort Ensdorf sei nicht geeignet. Er sei viel zu klein.
Momentan haben wir im Grunde genommen keine alte industriell genutzte Fläche, die uns in dieser Größenordnung zur Verfügung stände, in dem Zeitraum, wie er gebraucht wird, damit eine positive Investitionsentscheidung für das Saarland getroffen wird. Letztendlich bleibt damit nur die Frage, dort oder gar nicht.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Bürger protestieren weiter.
Die Anzahl der Unterstützer steigt und wir werden weiter Woche für Woche Flagge für unser Linzlerfeld zeigen.
Anke Schäfer über den Streit um eine geplante E-Auto-Batteriefabrik im Saarland. Thank you. Noch 5 Tage, dann tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft und Menschen in Pflegeberufen müssen nachweisen, dass sie einen Corona-Schutz haben oder sie müssen einen ärztlichen Attest vorlegen. Und wer sich nicht impfen lassen will, fliegt sofort raus? Nein. Das Bundesgesundheitsministerium hatte bereits vor einem Monat erklärt, dass eine Weiterbeschäftigung so lange möglich ist, bis das zuständige Gesundheitsamt über den konkreten Fall entschieden hat. Laut einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts und einer Studie der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin geht es um jede 6. Pflegekraft, die nicht geimpft ist. Werden Sie sich dem Druck beugen? Welchem Druck, hat eine Altenpflegerin gefragt. Sie heißt Valentina und gehört zu denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und da wir wissen wollten, was Menschen wie Valentina bewegt, was sie denken, hat sich mein Kollege Tobias Krone mit ihr getroffen.
Bruna, komm, hier, komm, Bruna, komm.
Wie eine Revoluzzerin sieht sie nicht gerade aus. Mit ihrer hellen Daunenjacke, dem Pelzkragen und einem herzlichen Lachen steht sie an einem Wanderparkplatz und lässt ihren Hund aus dem Kofferraum zur Spazierrunde. Mit diesem Lachen hat Altenpflegerin Valentina, deren Nachname hier nicht genannt werden soll, die Herzen pflegebedürftiger SeniorInnen erobert. Das sagt sie selbst und das bestätigen auch mehrere Referenzschreiben, die der Redaktion vorliegen. Auf den ersten Blick scheint in Valentinas Welt alles in bester Ordnung. Von einer Spaltung der Gesellschaft will sie nicht sprechen.
In meinem Kreis, ich habe diese Spaltung nicht. Also das Gefühl habe ich überhaupt nicht.
Auf dem Spaziergang erzählt sie von ihrer Arbeit und ihren Patientinnen und Patienten. Seit 20 Jahren kümmert sie sich hier in der Region um alte Menschen, die dafür privat bezahlen. Mit dem Arm zeigt sie auf ein Dorf in Sichtweite, wo sie einen älteren Herrn betreut. Auch dort habe sie noch keine Polarisierung der Dorfbewohner wahrgenommen.
Die sind alle zusammen, geimpft, ungeimpft, alle zusammen. Es spielt keine Rolle. Darüber spricht man nicht. Aber ich finde, diese Spaltung macht unsere Medien, Fernsehen. Ja? Die Menschen machen es selber nicht. Das kommt, diese Geschichte und Druck, alles von Medien. Das ist meine Meinung.
Ihre Meinung zu sagen, davor hat sie keine Angst. Valentina, die auf der Krim Krankenschwester gelernt hat und schon lange deutsche Staatsbürgerin ist, vertraut fest auf die deutsche Demokratie. Wie viele Menschen, die aus dem Osten kommen, hat sie Angst vor dem Krieg Putins in der Ukraine. Woher sie ihre Informationen bezieht?
Ich informiere mich am meisten im Internet. Ja, natürlich schaue ich auch die Nachrichten, weil ich pflege die Leute und die älteren Menschen haben nur Fernsehen zu Hause und Radio. Ja, dann muss ich mithören, diese Nachrichten. Ich mache Internet auf, weil wir haben in der ganzen Welt viele Professoren, Virusologen, Ärzte und sie haben ganz andere Meinung, als wir in unseren Medien haben. Ja?
Bei der Frage, warum sie sich nicht gegen Corona impfen lassen will, bemüht sich Valentina um eine präzise Antwort.
Ich bin keine Impfgegnerin, ja? Sie sollen mich richtig verstehen. Ich bin keine Verschwörungstheoretikerin. Ich vertraue zu meinem Immunsystem, ja? Weil ich kenne mein Immunsystem seit 47 Jahren. Und dieser Impfstoff, dieses Medikament vertraue ich noch nicht, weil das, was wir jetzt sehen, viele sind Geimpfte, die sind krank geworden. Ja? Die Geboosterte sind auch krank.
Sie gehe jeden Morgen zum Schnelltest, trage selbstverständlich immer eine Maske bei der Arbeit. Sie respektiere, dass die Menschen, die sie pflegt, geimpft sind. Doch gerade eine Pflicht, sich selbst impfen zu lassen, mache sie skeptisch. Die Diskussion erlebt sie auch im Kontakt zu manchen Patienten. In einem Fall habe sie das Pflegeverhältnis beendet.
Stehen Sie quasi so eine Frage, Valentina, wie sehen Sie die Situation weiter? Weil ab 15. März kommt Pflicht und sie müssen geimpft werden. Ich habe gesagt, ehrlich zu sagen, ich möchte mich noch nicht impfen lassen. Ja? Ich bin einfach gesund. Ja? Und mit so einem Druck, ich habe keine Kündigung bekommen, nein. Aber mit diesem Druck und dieser ganzen Atmosphäre, ich habe gesagt, ich komme ab 1. Februar nicht mehr.
In anderen Haushalten dagegen dürfe sie weiterarbeiten. Und ohnehin weiß sie, sich nicht impfen zu lassen, können sich viele Pflegekräfte leisten, weil die Nachfrage nach ihnen das Angebot weit übersteigt. Es gibt viel zu wenige Altenpflegerinnen und Altenpfleger. Längst habe sie die weggefallene Stelle durch eine neue ersetzt, erzählt Valentina über eine Zeitungsanzeige.
Ich habe Anrufe bekommen von den Leuten und nicht die erste, was ich gesagt habe, ich bin nicht geimpft. Und die Leute haben gesagt, das macht nichts. Also für mich ist das Zeichen, das wirklich macht nichts.
Die Altenpflegerin fühlt sich im Recht. Zumindest die Nachfrage scheint ihr Recht zu geben. Ihre Betreuung nehmen Menschen freiwillig in Anspruch. Doch was ist mit denen, die in Pflegeheimen auf die Impfbereitschaft ihrer Pflegekräfte angewiesen sind? Haben sie nicht ein Recht auf geimpftes Personal? Valentina überlegt kurz und wird dann sehr förmlich.
Wir sollen oder müssen auf die Gesetze aufpassen.
Sie können nicht für alle ungeimpften Pflegekräfte sprechen, denn
alle haben seine finanzielle Situation. Ja? Wenn ich persönlich werde in so einer Situation im Krankenhaus oder Altenheim unter so einem Druck stehen, ich werde mich kündigen. Ich werde irgendwo Putzfrau gehen, arbeiten, 2, 3 Jahre, ich weiß nicht wie lange. Ja? Aber ich lasse mich nicht, sagen wir, vergewaltigen.
Diesen krassen Vergleich einer Impfung mit einer Vergewaltigung findet man bei Impfskeptikern immer wieder. Man könnte nach einem solchen Spaziergang fast vergessen, dass in ihren Argumenten wichtige Fakten fehlen. Etwa dazu, dass eine Impfung das Risiko, schwer an Covid zu erkranken und auch die Möglichkeit, andere anzustecken, signifikant senkt. So wenig medizinisch stichhaltig viele Argumente scheinen, so erfolgreich treibt das impfskeptische Personal doch mittlerweile die Politik vor sich her. In Bayern etwa hat Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht umzusetzen. Zur Zufriedenheit von Valentina.
Dass er hat ein bisschen Pause gemacht im Impfpflicht im Pflegebereich. Ich finde gut.
Valentina ahnt, es ist nur eine Pause, denn auch der Freistaat muss formal das Gesetz umsetzen, das der Bundestag beschlossen hat. Doch er hat den Pflegeeinrichtungen und dem ungeimpften Personal Zeit verschafft. Inzwischen liegt das bayerische Umsetzungskonzept vor. Allen ungeimpften Pflegekräften soll ein Beratungsangebot gemacht werden. Ließen sie sich auch nach einer amtlichen Aufforderung nicht impfen, drohe Bußgeld und am Ende ein Betretungsverbot. Doch nur als Ultima Ratio, wie das Gesundheitsministerium betont. Valentina wird all das nicht treffen. Sie muss sich als Pflegekraft mit privatrechtlichen Verträgen nicht an die Impfpflicht halten.
Tobias Krone über die Impfpflicht in der Pflege. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen dieser Sendung hat Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Das ganze Team wünscht Ihnen einen informativen Radioabend.